Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch an einem weiteren Mittwoch zu einer weiteren Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und alles, was dazugehört. Und dazu gehört auch der Johannes. Hallo Johannes, servus. Herzlich willkommen Hallo, auch wieder Martin. An dich an der Hydrogen Bar.
Ja,
wir begrüßen uns an unserer eigenen Bar.
Genau, dass wir wieder hierher gefunden haben, zusammensitzen, wieder unseren Hydrogen trinken und
der Hydrogen,
natürlich unsere Themen besprechen, die wir mitgebracht haben.
Ja.
Und ja, wir waren auch fleißig. Wir haben wieder was gelesen, wieder eine Studie gelesen. Und ja, es geht um die Studie. Jetzt kommt der Tusch, oder?
Ja. Von unseren Freunden vom H2Hub. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten ja kurz vor Weihnachten unser Gespräch mit Uwe Kerkmann, dem CEO vom H2Hub. Das war unsere Weihnachtsfolge 2023. Und der Uwe hatte ja schon auf diese Studie verwiesen und dass die jetzt demnächst dann fertig ist. Und er hatte so ein bisschen schon geteasert, worum es da geht. Es geht, nachdem der H2Hub ja eine Plattform für Wasserstoff-Startups ist, um Finanzierung, Investitionen in Wasserstoff-Startups. Die Studie heißt Mind the Gap, Venture Funding of Hydrogen Startups und wurde jetzt im Januar 2024 veröffentlicht. Das war auch der Grund, warum der Uwe in der Weihnachtsfolge nur so ein paar Highlights quasi erstmal nennen konnte und nur dann noch nicht konkret auf die Studie eingehen konnte. Es war ein bisschen anders geplant tatsächlich. Es war eigentlich gedacht, die Studie wäre zu diesem Zeitpunkt schon veröffentlicht, hat dann, soweit ich mich erinnern kann, dann aus verschiedenen Gründen etwas länger gedauert. Aber jetzt liegt die tatsächlich vor und wir haben es uns angeschaut. Wir müssen aber dazu sagen, im letzten Jahr, Johannes, hatten wir ja diese Zusammenarbeit mit dem H2Hub, diese Kooperation im Rahmen von dem Startup-Special. Diese Folge heute ist nicht ein Bestandteil dieses Startup-Specials.
Ja, wir haben uns einfach gedacht, ist wirklich eine interessante Studie.
Ja,
die genau. Müssen wir auf jeden Fall mal anschauen und natürlich besprechen, weil ich finde, die sagt natürlich schon einiges aus über das Klima, das Investitionsklima und in gewisser Weise natürlich auch, wie sich die Wasserstoffwirtschaft dann entwickelt, weil diese Startups, die sind ja wirklich, ja, im Prinzip die großen Firmen von morgen.
Und, ja.
Gerade wenn die gut gefundet werden, dann hat man natürlich mehr Möglichkeiten da wirklich, dass die zu großen Firmen werden. Wenn die kein Funding bekommt, dann ist es ausgeschlossen. Ja. Ist natürlich so, dass sie auch scheitern können. Es ist nicht alles eine 100% sichere Sache. Nichtsdestotrotz, wenn man es nicht probiert, dann kann es ja auch nichts werden.
Ja, genau. Und diese Welt der Startups, die wird ja hin und wieder auch als Kanadienvogel in der Kohlemine ja eben bezeichnet. Auf Englisch klingt das irgendwie besser mit Canary in the Coal Mine, aber dieses Sprichwort gibt's ja auch auf Deutsch, soweit ich weiß, wo man eben sagen kann, ja, wenn es den Startups gut geht, wenn das Geld fließt, wenn die Investitionen da sind, ja, dann geht's auch dem Business und dem Wirtschaftsbereich Hydrogen gut. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, oh, die Geldgeber sind vorsichtig, die glauben nicht so richtig an das Thema, ist das auch so ein Frühindikator dafür, ja, vielleicht geht es diesem ganzen Geschäftsbereich nicht so besonders gut oder wird es zumindest in Zukunft nicht so besonders gut gehen. Und auch aus dem Grund natürlich extrem spannend, auch für uns eine Studie, die sich eben spezifisch mit diesen Investments in den Wasserstoff-Startup-Bereich beschäftigt.
Ja. Und vielleicht der erste Einblick, den man da hat, ist, dass trotz dieser gewisserweise wirtschaftlichen Abschwächung, dem schwierigeren Klima mit höheren Zinsen und so weiter, trotzdem noch Investitionen, also das klingt jetzt fast schon schlecht, trotzdem noch Investitionen in Startups stattfinden. Also eigentlich wirklich in großem Maßstab. Das Funding, das steigt wirklich oder beziehungsweise es ist natürlich gesunken von 2022 auf 2023.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es weit über den Leveln von 2020, fast doppelt so hoch.
Ja.
Und natürlich wird man sehen, wie sich das entwickelt, aber man hätte natürlich sagen können, wenn das jetzt wirklich alles nur so ein Marketing-Gag ist, dann wäre das von dieser den Zinssteigerungen viel, viel stärker betroffen.
Ja, wenn wir dann mal konkreter sozusagen einsteigen, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ja, das Funding ist immer noch hoch. Ja, wie hoch denn? Und ist auch ein Untersuchungsbereich, den die Studie aufmacht. Und was zuerst mal hier so als Statement sozusagen mal angenommen wird, und das ist ein nachvollziehbares Statement, ist, dass dieser ganze Bereich Wasserstoff im Endeffekt ein Bestandteil von dem sogenannten Climate Tech Market ist. Und dieser Climate Tech Market besteht natürlich nicht nur aus Wasserstoff, sondern auch aus vielen anderen Bereichen. Und im Jahr 2019 war der Anteil von Wasserstoff an diesem Climate Tech Market 4%, also relativ kleiner Bestandteil. Und es war auch im Jahr 2023 noch ein relativ kleiner Bestandteil, nämlich 8%, aber damit immerhin doppelt so hoch wie noch im Jahr 2019. Das heißt, der Anteil von Investments in Wasserstoff-Startups an allen Investments in diesen Climate Tech Market, der hat sich verdoppelt sozusagen. Und nur um es einordnen zu können, dieser Climate Tech Market insgesamt, der hat im Jahr 2023 ungefähr Investments von 80 Milliarden Dollar auf sich vereint. Ist ein signifikanter Rückgang. Du hast das schon erwähnt, Johannes, im Vergleich zu 2022. Da lagen wir noch bei 100 Milliarden Dollar. Und dann kann man sich eben ausrechnen, wie hoch der Anteil von Wasserstoff ist. Eben im Jahr 2023 waren das 8% davon, also ungefähr 6 Milliarden Dollar.
Ja, was da interessant ist, dass natürlich dieser Investment-Amount, das Volumen runtergegangen ist, ja. Die Anzahl der Investments ist eigentlich hochgegangen. Also gerade wenn man das auf die verschiedenen Regionen ausbreitet, dann sieht man, dass in Europa geht es steil nach oben. Ja. Rest of World geht auch steil nach oben.
Ja.
Oder aber nicht so steil wie Europa. Ja. Und Amerika, da sinkt es schon seit 2021. Die Anzahl der Deals. Was natürlich heißt, wenn jetzt auch das Volumen sinkt, die Anzahl der Deals steigen, dann wird anscheinend viel kleiner gefundet. Es wird wahrscheinlich eher junge Firmen unterstützt als die Growth-Firmen, die dann wirklich viel Geld brauchen.
Ja,
und das ist im Prinzip auch so ein Einblick, den die Studie gibt, dass es gerade in Europa schon ein bisschen Probleme gibt, quasi ins Wachstum zu gehen. Wenn man da wirklich viel Geld braucht und wirklich am Ende so eine Fabrik bauen muss oder große Elektrolyseure, dann braucht man doch einiges an Geld.
Ja.
Und das ist in Europa schwieriger. In Amerika ist es viel leichter und das spiegelt sich wahrscheinlich da auch in diesen Deal-Counts wieder.
Ja.
Dass man sagt, man hat in USA halt signifikant weniger Abschlüsse, aber das Volumen zwischen Europa und USA ist ungefähr gleich groß, würde ich sagen.
Ja. Naja, genau. Ja, genau. Wie du es gesagt hast, dieses sogenannte Late-Stage-Funding ist in USA viel, 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 viel größer als in Europa, macht einen viel, viel größeren Bestandteil am Gesamtfunding aus, während sich der Umfang vom Late-Stage-Funding, wenn man sich diese Statistiken jetzt so anschaut oder die Tabellen anschaut, Johannes, sogar eigentlich 2021 zu 22, auch zu 23 verringert hat. Wenn man sich den schwarzen Balken da jetzt anschaut und die Zahlen. Aber wie du schon gesagt hast, was in Europa speziell von 21 auf 22 quasi explodiert ist, ist das Pre-Seed und Seed Funding mit einem Plus von 680% von 2021 auf 2022. Und so ungefähr ist es dann im Jahr 2023 auf dem Niveau von 22 geblieben. Also in dem Pre-Seed und Seed-Funding, also in der wirklich sehr, sehr frühen Unternehmensphase, wurden in Europa viel mehr an Fördergeldern investiert. Eine sehr erhebliche Steigerung gab es von 21 auf 22 in Europa im Early Stage. Da ist die Fördersumme um 170% nach oben geschossen, aber ist dann auch, so doof das klingt, ist dann auch von 22 auf 23 wieder um 71% abgefallen. Und wenn man sich mit Prozent der Rechnung auskennt, dann bedeutet das leider, man ist ungefähr wieder da, wo man vorher war. Ja,
ja, genau. Aber diese Deal Sizes und so weiter, es ist schon wirklich interessant, wie da Europa und Amerika schon in gewisser Weise in verschiedenen Größenordnungen spielen. Also ja. Da gibt es auch einen anderen Chart, wo einfach alle Deals wirklich aufgeführt werden, im Prinzip mit den Größenordnungen. Und da sieht man, dass das größte Investment in Europa liegt irgendwo bei 150 Millionen Dollar für eine Firma. Und in Amerika ist man da beim größten Investment bei 740 Millionen.
Also da liegen Faktoren
natürlich
dazwischen.
Faktoren, ja. Und auch das niedrigste Funding ist im Prinzip irgendwie da, wo in Europa das Median-Funding ist. Also es ist schon so, da gibt's mehr Geld in Amerika. Vielleicht ist es auch schwieriger oder mit Sicherheit ist es schwieriger, weil es, wie gesagt, es gibt weniger Deals. Es ist wahrscheinlich schwieriger, die zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass es vielleicht so aussieht, dass viele Firmen in Europa vielleicht starten, aber dann irgendwann gehen sie halt nach Amerika, schauen darüber und fangen dort dann halt an, so richtig zu wachsen.
Ja, genau. Und dann ist natürlich interessant zu wissen, in welche Bereiche wird denn jetzt konkret investiert? Wo wird denn dieses Geld reingesteckt? Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, Johannes, habe ich mir gedacht, der dann für diese großen Fördersummen in Amerika spricht, weil der ganz überwältigende Anteil, fast 60% der Gesamtsumme in Amerika, werden in die Produktion von Wasserstoff investiert, in die Erzeugung von Wasserstoff. Das heißt logischerweise halt vor allem in Elektrolyse. Aber in Amerika, wir hatten ja dazu auch schon Folgen, eben auch in andere Technologien, die dann blauen Wasserstoff erzeugen, eben die Dampfreformierung und CCS-Technologien und so weiter. Dieser Anteil ist in Europa eigentlich fast vergleichbar. Also wir haben in Amerika eben die 58%, die in die Erzeugung gesteckt werden, in Europa 51%. Aber in Europa verteilt sich die andere Hälfte sozusagen auf mehr unterschiedliche Technologien als in USA. In USA ist auf dem zweiten Platz dann folgend die Nutzung von Wasserstoff, die H2 Utilization. Aber damit ist nicht die Mobilität tatsächlich gemeint, die ist nochmal ein extra Bereich, sondern die Verwertung oder die Nutzung von Wasserstoff in der Industrie. Die ist der zweitgrößte Anteil und dann folgt Mobilität und Logistik in den USA und alles andere spielt eine untergeordnete Rolle. Das ist dann nur noch 1%. In Europa ist auf dem zweiten Platz Steel. Überrascht jetzt wahrscheinlich weniger auch tatsächlich, nachdem man ja hier speziell im letzten Jahr auch von dieser riesen Fördersumme gehört hat, die das Wirtschaftsministerium da vergeben hat. Eine Fördersumme von 2 Milliarden Euro. Zur Erzeugung von grünem Stahl. Der ein oder andere hat das ja sicher verfolgt. Insofern wenig verwunderlich, dass in Europa dieses Thema Stahl so eine Rolle spielt, was in den USA auf diesem Chart überhaupt nicht auftaucht. Also das ist ein Thema, das nur in Europa eine Rolle spielt, in den USA überhaupt nicht.
Was auch interessant ist in den USA, da wird bei der Herstellung von Wasserstoff in viel mehr verschiedene Bereiche reingeschaut. Also es fangen wir vielleicht in Europa an, da ist so ungefähr 100% der Funding geht in Elektrolyse.
Elektrolyse, sonst gibt's nix. Ja,
genau, es gibt, also es ist nicht wirklich 100%, sondern 97,6%. Klar. Also ja. Irgendwelche anderen Firmen haben per Zufall anscheinend auch noch Geld bekommen.
vielleicht haben die auch Elektrolyse übersehen. Draufgeschrieben und hat keiner nachgeschaut. Ja, genau.
In den USA, da ist Elektrolyse zwar auch dominant mit 80%, aber es werden auch andere Formen gefördert und wirklich ein großer Teil vom Rest, also 9%, fast die Hälfte vom Rest, Funding, das geht in Methanpyrolyse. Ja. Vielleicht auch damit zu tun hat, dass in den USA eben das Gas doch weit vorhanden ist und auch günstig ist. Und da wird man natürlich auch schauen, wie kann ich diese Materialien, die sowieso schon da sind, wie kann ich die gut nutzen?
Genau. Ja, man will ja nicht schon wieder in dasselbe Horn stoßen, in das wir schon das ganze letzte Jahr gestoßen haben, aber man hat wieder den Eindruck, die Amerikaner sind etwas realitätsnaher, sind etwas praxisnah, sind etwas weniger ideologisch unterwegs, sondern machen, was möglich ist und betrachten das aus einer rein wirtschaftlichen Sicht heraus, aus einer wirtschaftlichen Herangehensweise heraus. In Europa, wie gesagt, wieder ein großes Spannungsfeld. Nicht nur die Technologie spielt offensichtlich eine Rolle, sondern auch eine Menge anderer Faktoren.
Was ich auch interessant fand bei diesen ganzen Aufschlüsselungen, wo das Geld hingeht, wurde natürlich wieder diese Wasserstoffleiter vom Herrn Liebreich genutzt und
herangezogen,
das auch als Klassifizierung benutzt. Und im Großen und Ganzen macht es irgendwie Sinn, dass so ungefähr das, was da als das Wichtigste beurteilt wird, das hat auch das meiste Funding.
Ja.
Allerdings ist dann schon lustig, dass das, was am wenigsten sinnvoll eingestuft wird, das hat doch relativ viel Funding. Also es ist wirklich so ungefähr bis zur vorletzten Stufe ist es relativ linear mit dieser Hydrogen Ladder. Je höher, desto mehr Funding. Und dann bei der allerletzten Stufe, da wird so richtig Geld reingebuttert. Dann, so gefühlt.
Genau. Ja, genau. Und um das konkret zu machen, genau. Also das, was der Herr Liebreich ja in seine sogenannte No-Go-Area eingeordnet hat, das sind ja vor allem die PKWs, die Cars. Und was er in seinem sogenannten
Busse sind da auch.
Red Ocean eingeordnet hat. Ja, genau, richtig, ja, genau. Die Züge und die Busse für den Großstadtbetrieb, jetzt nicht die Langstrecken, sondern eben halt für den Stadtverkehr, die sind auch sozusagen halt in diesem roten Gebiet von seiner Wasserstoffleiter, aber die erhalten übermäßig viel Förderung sozusagen in dem Sinne. Ansonsten, wie du es gesagt hast, das höchste, sozusagen die höchste Stufe ist logischerweise halt die H2 Production, was irgendwie ist, wo ein bisschen halt ein No-Brainer ist, ja, wenn mein Ziel ist, Wasserstoff zu erzeugen, ja, welche Technologie werde ich dann da nutzen? Ja, wahrscheinlich die Wasserstofferzeugung. Ja, genau. Ja. Aber da ist das Funding am höchsten, eben halt die Elektrolyse, haben wir ja angesprochen, war daher entspricht das dem ganz gut und dann auch Steel, eben haben wir erwähnt, das steht auch so ein bisschen relativ weit oben auf der Leiter, hat auch eine ganz gute Fördersumme, zumindest in Europa. Auch die Long-Distance-Trucks and Coaches, die sind da ganz gut eigentlich repräsentiert, so von ihrer Fördersumme her. Aber wie du es erwähnt hast, eben diese Anwendungen, die eigentlich sehr, sehr weit unten auf der Leiter stehen, eben halt die Cars auf der einen Seite und die Metro-Trains and Buses auf der anderen Seite, die stehen weit unten auf der Leiter, aber erhalten trotzdem viel. Jetzt habe ich, glaube ich, Fördergeld gesagt, das ist natürlich falsch. Gut, Fördergeld wahrscheinlich auch.
Viel Investment, genau.
Ja, genau. Aber hier geht es natürlich um die Investments von Investoren.
Mhm. Ja. Und also man muss natürlich sagen, diese Einschätzung von dem Herrn Liebreich, das ist natürlich seine, also Meinung ist vielleicht zu wenig. Es ist schon fundiert und ist analysiert und er sagt halt, wo gibt es Ersatzprodukte, wie einfach ist es, wie effizient ist es und so weiter und dann wird es kategorisiert. Also es ist schon Sinn dahinter, aber es ist natürlich nicht die absolute Wahrheit.
Ja.
Und ich finde das immer so lustig, wenn eben von der hohen Effizienz vor Autos gesprochen wird und deswegen müssen wir jetzt alle Elektroautos fahren. Also bin ich auch dafür, aber nachdem ich ja in der Batterieindustrie auch arbeite, also nichtsdestotrotz, dann könnte man sagen, dann dürfte es ja bisher überhaupt keine SUVs geben. Und vor allem nicht Elektro-SUVs, aber trotzdem irgendwie das, was am meisten verkauft wird, scheinen so Elektro-SUVs zu sein.
Ja, genau.
Insofern ist es natürlich so, wenn der Kunde da ist, dann kann auch ein Wasserstoffauto oder ein Wasserstoffbus sinnvoll sein.
Ja.
Da kann man nichts sagen, aber laut meiner Analyse darf das nicht sein.
Ja.
Und darum ist auf jeden Fall interessant, dass es trotz dieser Einschätzung, dieser Beurteilung doch einige Leute gibt, die halt dann doch sagen, da ist Potenzial drin und das fanden wir.
Ja, ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied, ob so ein Produkt oder so eine Anwendung eben dann in die Hände von Privatleuten geht oder in der B2B-Anwendung sozusagen bleibt. Weil logischerweise jetzt die Förderung hier von H2 Steel, eben halt von Stahlerzeugung, mit Hilfe vom Wasserstoff. Das ist natürlich was, was jetzt sozusagen halt Privatleute natürlich nicht interessiert. Und da spielen logischerweise, würde ich mal sagen, nahezu ausschließlich wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Es geht um den Return on Investment, es geht um Zukunftsaussichten, es geht um Strategien, es geht um Businesspläne. Und vielleicht gibt es halt so einen kleinen irgendwie Goodwill irgendwie, weil man sich dann halt gut fühlt, wenn man sozusagen den grünen Stahl erzeugt, weil man vielleicht einen Shakehand vom Wirtschaftsminister mal bekommt. Aber auch dann solche Sachen, wie dass ich da Förderung auch dafür bekomme, ist ja im Endeffekt auch eine wirtschaftliche Überlegung, die da im Endeffekt dann ausschlaggebend ist. Das heißt, da ist natürlich die wirtschaftliche Bewertung, wie gesagt, das Ausschlaggebende. Etwas anders sieht's eben aus meiner Sicht bei den PKWs aus, weil die letztendlich dann in die Hände von Privatkunden gehen, zumindest in vielen Fällen oder in den meisten Fällen. Und Privatkunden ja durchaus nicht nur nach wirtschaftlichen Aspekten entscheiden, sondern auch nach emotionalen Aspekten. Und das ist dann eben das, glaube ich, was du angesprochen hast, dass ja durchaus dann halt so SUVs, wenn die aus der emotionalen Sicht heraus dann einen Mehrwert bieten, halt dann trotzdem gekauft werden. Und so scheint es oder ist es ja möglicherweise dann auch mit den Wasserstoff-PKWs. Diese Reichweitenangst, die haben wir ja schon oft genug diskutiert oder die wird ja oft genug diskutiert. Die ist natürlich schon immer noch ein Thema, ob das berechtigt ist oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Aber das sind alles so Aspekte, die da halt wieder eine Rolle spielen. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, es gibt hier ein super effizientes Fahrzeug, mit dem kannst du 400 Kilometer fahren und es gibt ein weniger effizientes Fahrzeug, mit dem kannst du 1000 Kilometer fahren. Wenn man jetzt Leute, die auf dem Land leben, wahrscheinlich da fragt, was sie nehmen würden. Ja, ich könnte mir vorstellen, würden sich viele für die 1000 Kilometer Option entscheiden.
Ja. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall, da spielen viele private Gesichtspunkte, emotionale Gesichtspunkte eine Rolle. Und da ist natürlich so, macht Sinn, drauf zu wetten. Aber es ist auch so, dass da eben in Bereiche wie Domestic Heating oder Metro, Trains and Buses investiert wird, ja, wo man wirklich sagen muss, da spielen so emotionale Gesichtspunkte dann eigentlich überhaupt keine Rolle mehr.
Eigentlich keine Rolle, ja. Und trotzdem,
das muss sich einfach lohnen.
Genau. Ja, naja, das stimmt.
Und da wird man dann sehen, macht das Sinn? Also es gibt natürlich jetzt auch die Stories von irgendwelchen Elektrobussen, die dann halt im Winter natürlich wieder die Reichweite nicht liefern. Dann werden plötzlich Busfahrpläne zusammengestrichen. Und so weiter. Da kann man natürlich sagen, gut, im Winter ist auch gut, wenn man einen Wasserstoffbus hat, der fährt dann trotzdem seine 1000 Kilometer und ich weiß nicht, wie viel ein Bus normalerweise fährt. Das hätten wir bei unserem Interview mit Arthur Bus nochmal nachfragen sollen.
Nochmal fragen müssen. Jetzt, ja, aber es gibt ja auch genauso Berichte, auch, dass irgendwelche Stadtwerke dann ihre Wasserstoffbusse wieder rausschmeißen,
weil es
mit der Zuverlässigkeit nicht funktioniert, mit der Betankung nicht funktioniert und so weiter, ja.
Ja, aber jetzt haben wir uns da ein bisschen vielleicht
verritten. Jetzt haben wir uns da verloren
in Sache. Ja, naja, genau. Naja, sorry. Vielleicht noch zum Abschluss ein weiterer Aspekt, der in der Studie erwähnt wird, ist die Frage, wer investiert da eigentlich in diese ganzen Sachen? Wer ist es? Und da ist interessant, dass diese Mission- und Strategy-Driven Investors wirklich einen großen Anteil ausmachen. Also die einfach sagen, wir unterstützen Firmen, die die CO2-Emissionen reduzieren, gegen Klimawandel arbeiten oder die halt aussagen, sozusagen Corporate Venture Capital, wir investieren in Firmen, die uns als Mutterkonzern vielleicht mal nützlich sein können. Und da sieht man wirklich, die haben eher den langfristigen Horizont als jetzt irgend so ein, einfach nur auf Finanz- oder Gewinn ausgerichteter Venture Capital, der halt nach 2-3 Jahren das verkaufen will und möglichst viel Geld rausholt.
Ja. Nee, genau. Ja, das ist auch explizit da angesprochen. Eben auch dieses Mission und Strategy-Oriented Investors, genau. Das ist relativ eindeutig, aber es wundert mich jetzt auch nicht wirklich. Trotzdem, aber das verwundert jetzt natürlich auch keinen, ist es ja so, jetzt auch so ein Mission
Oriented Investor. Die wollen natürlich auch
der Geld rechnet sich machen. Natürlich das auch im alten Zeitwechsel durch. Ja. Also so ist jetzt nicht, dass der jetzt rein irgendwie.
Aber ich denke, die haben wahrscheinlich schon eher so die Möglichkeit zu sagen, gut, wir lassen es jetzt länger laufen, weil das hat Uwe ja auch gesagt, es ist oft hardwarelastiges Investment. Das ist nicht eine Software, die ich schnell programmiere und dann irgendwie in 3 Monaten ist die auf dem Markt und dann geht die durch die Decke, sondern es hat viel mit Hardware zu tun, das dauert, das hat 6 Monate Lieferzeit, dann wird es installiert, dann muss es in Betrieb genommen werden. Und dann, wenn es läuft, dann muss ich ja ausbauen, das dauert auch wieder, das habe ich dieselben Lieferzeiten wieder.
Ja.
Das heißt, es ist einfach ja bisschen langfristiger, als wenn ich jetzt nur Software machen kann.
Ja. Ja, so ist es. In der Studie steckt wie immer natürlich noch viel, viel mehr drin, was wir in der Kürze der Zeit jetzt nicht im Einzelnen leider besprechen können. Aber wie immer, wir verlinken euch die Studie, die Folien, die es dazu gibt, in den Shownotes. Scrollt einfach nach unten in eurer Podcasting-App und ihr findet die entsprechenden Links. Da könnt ihr es euch dann selbst angucken, euch selbst ein Bild machen und, wenn ihr möchtet, euch zu dem Bild, was ihr euch gemacht habt, euer Feedback schreiben an unsere Kontaktdaten. Ihr könnt unsere E-Mail-Adresse nutzen, kontakt@hydrogenbar.de, oder ihr könnt auf unserer Webseite vorbeischauen, www.hydrogenbar.de, und könnt dort eines der Kontaktformulare nutzen, die ihr eigentlich bei jeder Folge findet. Das heißt, wenn ihr euch diese aktuelle Folge jetzt gerade über unsere Webseite anhört, dann scrollt da einfach ein bisschen nach unten und ihr findet das Kontaktformular. Es wäre außerdem schön, wie immer, wenn ihr in eurer Podcasting-App, in eurem Podcast-Player uns eine Bewertung hinterlassen würdet. Würde uns ja freuen, weil das erhöht die Sichtbarkeit unseres schönen kleinen, immer noch kleinen Podcasts. Es würde uns freuen. Und ansonsten, Johannes, noch irgendwelche abschließenden Worte für die heutige Folge von dir?
Es war uns eine Freude. Und es freut uns natürlich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, hier an der Hydrogen Bar.
Macht's gut, bis dahin. Servus.
Ciao.